SWR 2 Leben.
Door de Duitse overheersing is onheil over de stad gebracht. Na Rotterdam is Den Haag de zwaarst gehavende stad van ons land. Duizenden woningen werden moedwillig afgebroken.
Die deutsche Besatzung hat Unheil über die Stadt gebracht. Nach Rotterdam ist Den Haag die am schwersten beschädigte Stadt unseres Landes.
Scheveningse en Haagse Bos vernield.
Tausende Wohnungen wurden mutwillig verwüstet.
Bruggen ver-
das Scheveninger und Haager Wäldchen zerstört. Genauso wie die Brücken.
Denkracht
kilometerlange Panzergräben und Wälle wurden gebaut. Alles zugunsten des Atlantikwalls.
Alles ter behoeve van de Atlantikwall.
Wo wir jetzt stehen, das ist so ein sogenanntes Widerstandsnest aus Den Haag. Und das war in Kriegszeiten, der Bunker, wo wir jetzt stehen, war sogar der zentrale Kommandobunker. Also von hier aus wurde die gesamte Verteidigung der Stadt Den Haag eigentlich koordiniert.
Baudewijn van Nuss ist 44 Jahre alt und in Oldenzaal ganz in der Nähe der deutschen Grenze geboren. Eine Weile hat er bei der Stadt Nürnberg gearbeitet. Jetzt ist er hauptberuflich Direktor der Staatsanwaltschaft im Justizministerium in Den Haag und führt ehrenamtlich seit gut einem Jahr Besucher durch das Atlantikwallmuseum.
Was wir jetzt sehen, ist ein Bunker mit dem Buchstaben ST draufgeschrieben. Das steht für ständiger Ausbau in Stahlbeton. Das war also eine Markierung für Soldaten, damit sie wussten, bei einem Bombenangriff bin ich in einem Bunker mit dem Buchstaben ST bin ich ziemlich sicher. Der Beton hier, die Mauer und die Decke dieses Bunkers sind über 3 Meter dick. Also am Anfang des Krieges war man hier sicher.
Wenn es das Hinweisschild zum Museum nicht gäbe, von der Straße aus würde man den Bunker nicht entdecken. Versteckt zwischen Bäumen, halb vergraben im dunklen Sandboden des Scheveninger Wäldchens, ist das Widerstandsnest 318 Teil des über 5000 Kilometer langen Atlantikwalls. Als Widerstandsnest bezeichneten die Nationalsozialisten die kleinsten Stützpunkte dieser Verteidigungslinie, die von Spanien bis nach Norwegen reichte. Insgesamt wurden entlang der europäischen Küste zehntausende Bunker und Verteidigungsanlagen gebaut.
Das waren hier entlang der Straße insgesamt 15 Bunker, die damals gebaut wurden. Und die bilden zusammen eigentlich ein kleines Dorf, eine kleine Kampfeinheit. Das hier ist natürlich der Kommandobunker, aber man hatte hier auch Mannschaftsbunker, Saunabunker, Küchenbunker, Latrinenbunker. Also es war eigentlich eine kleine Gemeinschaft, die hier gebaut wurde. Heutzutage haben wir nur 3 Bunker geöffnet. Die Latrinen, eine Mannschaftsbunker und der Kommandobunker. Und die anderen Bunker, die stecken noch immer unter den Sand.
1942 wurde das einstige Fischerdorf und Seebad Scheveningen von den deutschen Besatzern zum Sperrgebiet erklärt. 135.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, tausende Gebäude wurden dem Erdboden gleichgemacht. Der Untergrund von Den Haag birgt viele Geheimnisse. Kilometerlange Tunnel unter der Stadt und den Dünen verbinden die Räume der einst 900 Bunker, die die deutschen Besatzer hinterließen. Vor 14 Jahren begannen Ehrenamtliche der Stiftung Atlantikwall, einen Teil davon wieder zugänglich zu machen. Einer der Gründerväter der Stiftung ist Piet Hogedorn.
En op een gegeven moment was het hoofd Monumentenzorg, ging er een boek over schrijven.
Damals hat einer von der Denkmalschutzbehörde ein Buch über die Bunker geschrieben und wollte dafür Fotos von mir haben. So haben wir uns angefreundet. Und ich habe einen Großteil der Bunker zusammen mit ihm besichtigt. Er hatte nur ein Fahrrad und ich hatte ein Auto. Das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Das Buch, das er geschrieben hat, nennen wir heute die Bunkerbibel. Das ist wirklich ein Standardwerk. Dann durften wir einen Bunker an unserem landesweiten Denkmalwochenende für Besucher öffnen. Es kamen 2500 Menschen. Das waren natürlich unglaublich viele. Daraufhin hat die Gemeinde beschlossen, dass dieser Bunker geöffnet bleiben darf.
De gemeente heeft toen besloten, toen ze dat van dat succes dat meekreeg, dat deze bunker dus open mocht blijven.
Piet Hogedorn is 70 Jahre alt und führt einen kleinen Lebensmittelladen in Scheveningen, wo die massiven Betonbauten am Strand wie Mahnmale aus den Dünen ragen. Im Bann der Bunker ist er schon von Kindesbeinen an. Bis heute sammelt er alles, was er aus der Zeit auf Flohmärkten, Militariermessen und im Internet aufstöbern kann.
Ik ben geboren in 48 en toen we een jaar of 5, 6 waren, toen stonden hier 1000 bunkers.
Ik ben 1948 geboren. Und als ich so 5, 6 Jahre alt war, standen hier fast 1000 Bunker. Und als Kind ging man da natürlich rein. Wir haben hier in Scheveningen 1,5 Kilometer lange Gänge unter der Erde. Da haben wir gespielt. Also man wurde ständig damit konfrontiert.
Die Bunker zu erkunden, war natürlich strengstens verboten. Aber das erhöhte nur den Reiz des Abenteuers in den dunklen, feuchten und verwinkelten Räumen. Ein bisschen gruselig, aber wahnsinnig spannend und ein ideales Geheimversteck.
Wir waren eine Gruppe von Jungs und gingen meist in die Norddüne. Da hatten wir die Luke zu einem Bunker gefunden und geöffnet. Da gingen wir dann rein und zogen die Luke dicht. Niemand hätte uns je gefunden, wenn etwas passiert wäre. Wir hatten da Stühle und eine Bank stehen, haben uns Erdnüsse mitgenommen. Durch einen kleinen Gang konnten wir nach draußen gucken. Manchmal sahen wir die Dünenwächter vorbeilaufen. Die wussten echt nicht, dass wir unter der Erde saßen. Das ist ein Teil meiner Kindheit. Und daher rührt auch mein Interesse.
Das Bunkerfieber hat Piet Horedon seitdem nicht mehr losgelassen. Dazu kamen die Geschichten, die die Lkw-Fahrer erzählten, die für das Transportunternehmen seines Großvaters arbeiteten und während der Besatzung beim Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps angestellt waren. Über die Jahrzehnte hat der Lebensmittelhändler viel Geld, Zeit und Energie in sein Hobby gesteckt, hat mit anderen Freiwilligen 30.000 Kilo Abfall aus und um den Bunker herum weggeräumt. Tagelang, mit bloßen Händen.
Als das Museum dann eröffnet wurde, haben wir es nach und nach mit Hilfe von Sammlern, von denen ich also einer war, mit Einrichtungsgegenständen und Technik aus der Zeit bestückt. Dadurch bekommt man einen Eindruck, wie es früher war. Und das interessiert die Besucher.
Meine Ziel ist, um zusammen mit diesen Leuten von dem Atlantikbaumuseum die Geschichte erlebbar zu machen. Ja. Ich denke, wenn man bei uns in das Museum kommt, spürt man die Vergangenheit. Man sollte das spüren, wie es damals war. Und ich hoffe natürlich, dass das niemals wieder zurückkommt, weil das brauchen wir nicht. Das brauchen wir überhaupt nicht. Ich sage immer, ich bin von nach dem Krieg und das sollte es auch bleiben.
Peter Kosters, grauer Kurzhaarschnitt, schmale Hornbrille, mittelgroß, war früher Polizist. Zuletzt zuständig für Terrorbekämpfung bei Europol. Mit Unrecht, Gewalt und Krieg kennt sich der 63-Jährige also aus. Jetzt ist er in Rente und kümmert sich in der Stiftung Atlantikwallmuseum ehrenamtlich um die Öffentlichkeitsarbeit. Für ihn haben die Bunker, gerade in der Stadt Den Haag, eine besondere Bedeutung. Schließlich wurden und werden dort vor dem Internationalen Gerichtshof Kriegsverbrechen aus aller Welt verhandelt.
Stadt Den Haag ist die Stadt von Frieden und Recht. Und wir haben ja so viele internationale Institutionen hier in Den Haag, die sich damit beschäftigen, um Krieg zu beenden. Das ist auch in die Beziehung nach dem Bunker, weil die Bunker sind jetzt sind die das Zeichen einer Diktatur. Sind ein Zeichen, was passieren könnte, wenn man in einen Krieg kommt. Wenn man nach unserem Museum kommt. Was wir versuchen, ist eine Zeitkapsel zu machen. Das versuchen wir. Dass es aussieht, ob die Soldaten seit Kästen abgezogen sind. Also, die haben uns die Schlüssel gegeben und jetzt öffnen wir mal die Tür.
Drei Eingänge hat der Bunker. In der Mitte den für offizielle Gäste, wie Generalfeldmarschall Rommel, der den Kommandobunker einmal besuchte. Rechts einen Aufgang zum Ausguck und links den Personaleingang für die Soldaten. Alle drei sind durch dicke, über 500 Kilo schwere Stahltüren gesichert.
Wir gehen jetzt mal herein und erstmal die Treppe herunter.
Eine schmale Betontreppe führt in den Bunker hinab, der seit fast 80 Jahren verborgen im Waldboden liegt. Eng ist es unten. Die Decken sind niedrig. Vielleicht gerade mal 2 Meter hoch. Alles cremefarben gestrichen, was es nicht ganz so bedrückend macht.
Zentrales Thema eigentlich während des Zweiten Weltkrieges war natürlich der Angst für Giftgas. Das war noch etwas aus dem Ersten Weltkrieg. Jeder Bunker wurde so konstruiert, dass die ganz luftdicht abgeschlossen werden konnte von der Außenseite. Das war also das Signal für Giftgasangriff. Und dann konnte auch die Luft von der Außenseite erstmals durch zwei Filter geführt werden. Die konnten eigentlich die Luft für ungefähr 15 Minuten saubern. Bei Giftgas reicht das auch, vor allem weil wir auch in der Nähe des Meeres sind. Es steht hier ziemlich viel Wind, also das verweht auch ziemlich schnell eigentlich.
Hinter der Gasschleuse befindet sich der Bereitschaftsraum. Ein enger Verschlag mit einem Etagenbett, einem Schrank und einem kleinen Tisch. Darauf aufgebaut das Adler-Luftkampfspiel. Daneben ein Brotlaib und eine geöffnete Konservendose mit Löffel, ein Weltempfänger und die Zeitschrift Signal. In der obersten Schlafkoje liegt eine Schaufensterpuppe.
Wir versuchen auch, so Räume wieder auszustatten, dass man auch wirklich ein Bild bekommt, wie das damals ausgesehen hat. Zum Beispiel die Elektrizität damals, das waren alles schwarze Leitungen. Das war sehr typisch für die 40er und 50er Jahre. Das ist natürlich heutzutage absolut nicht mehr sicher. Aber um es wieder original scheinen zu lassen, haben wir das wieder völlig rekonstruiert. Also man sieht hier überall wieder schwarze Elektrizitätsleitungen. Das ist alles handgemacht. Mit sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit wurde das eigentlich alles wieder rekonstruiert. Ja.
In den Archiven lagert genug Material, um originalgetreu zu rekonstruieren, wie es früher aussah in den Bunkern. Sie wurden ähnlich wie Fertighäuser nach standardisierten Bauplänen gebaut, was die Logistik vereinfachte und die Bauzeit verkürzte. Insgesamt gab es hunderte verschiedener Bautypen. Das Leben der Soldaten war eintönig. Der Tag bestand aus Wache gehen, Exerzieren und Kartenspielen. Verglichen mit der Ostfront war es allerdings eine wahre Idylle und die Ausstattung war ausgezeichnet.
Letztendlich, und das finde ich immer persönlich sehr interessant, haben wir auch ein sogenanntes Lichtsprechgerät. Das wurde auch genau in diesem Bunker benutzt. Das ist ein Gerät, das konnte Sprache in Lichtstrahlen umwandeln. Das konnte man an einige Kilometer ausstrahlen. Das konnte dort wieder empfangen werden und dann wieder eigentlich zurückgemacht werden in Sprache. Und das hier ist ein Gerät, das wurde von Carl Zeiss in Jena gebaut. Und wir sind eigentlich sehr stolz, so ein Gerät hier im Museum zu haben.
Bei der Rekonstruktion arbeiten die 31 Ehrenamtlichen der Stiftung eng mit der Denkmalschutzbehörde zusammen. Gerade erst ist man bei Ausschachtungsarbeiten in Kalkdeun auf Beton gestoßen. Ganz in der Nähe vom zweiten Ausstellungsort des Atlantikwallmuseums. Einem Komplex aus 5 Bunkern, die durch ein Tunnelsystem miteinander verbunden sind.
Dann werden wir ja gleich angerufen und dann werden wir eingeladen, um mal mitzusehen, zusammen mit dem Stadtarchäologischen Dienst, ja, um da zusammen mal zu sehen, was ist das. Für uns ist das dann auch ein ganz großes Moment. Ja, da sind ja feucht, ja, das wird ja nicht belüftet, also das ist immer feuchtig drin. Manchmal ist das Stahl auch korrodiert. Also für uns ist es auch immer eine Entdeckung, ja, eine Überraschung, wie sieht es aus von drinnen. Ja? Also spannend ist das immer. Ja? Da.
Jedes Jahr am 25. Mai, dem niederländischen Bunkertag, werden auch Bunker, die sonst nicht zugänglich sind, für Besucher geöffnet. Denn dann haben die Fledermäuse, die die versteckten Räume in der kalten Jahreszeit bevölkern, ihren Winterschlaf beendet und auch die Brutsaison ist vorbei. Das Atlantikwallmuseum öffnet von März bis Oktober jeden Sonntag seine Pforten.
Hier sind wir im Nervenzentrum dieses Bunkers. Wir sind hier im sogenannten Planraum. Da gab es einen großen Kartentisch. Da wurde eigentlich alles, was mit der Verteidigung von Den Haag zusammenhängt, wurde koordiniert. Grenzend am Planraum war der sogenannte Funkraum mit all diesen Funkgeräten. Die haben wir hier auch wieder zurückgebracht, diese Funkgeräte. Und an der anderen Seite des Planraums gab es damals die Telefonzentrale. Wir haben auch wieder hier eine Original-Bunker Telefonzentrale aufgehängt. Diese Zentrale sieht sehr, sehr schlecht aus, ist ganz angerostet. Das ist nämlich, weil diese Zentrale in einem Kanal in Frankreich gefunden wurde. Und man sieht in dieser Zentrale noch deutlich die Löcher, die damals benutzt wurden, um Telefonverbindungen aufzubauen.
In einer Vitrine im Nahkampfraum liegt ein kleines Tagebuch, die Seiten eng mit schwarzer Tinte beschrieben. Einem Museumsbesucher sprang die Schrift direkt ins Auge. Es waren die Schilderungen seines Vaters.
Das ist von einem Reserveleutnant von den Husaren, die hatte in der Alexanderkaserne gelegen.
Es gehörte einem Reserveleutnant der Husaren und hatte in der Alexanderkaserne gelegen. Ich war oben und wurde nach unten gerufen und der Mann sagte: Wie kommen Sie an dieses Tagebüchlein? Ich habe das noch nie gesehen. Es waren insgesamt 3 Tagebücher und in dem von 1944 stand, dass seine Mutter mit ihm schwanger war. Diese Emotionen, dem Mann standen die Tränen in den Augen. Werde ich nie vergessen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das tue. Es war, als hätte er eine Nachricht aus der Vergangenheit bekommen.
Piet Hoogedoorn geht es darum, das historische Erbe aus dem Zweiten Weltkrieg lebendig werden zu lassen. Geschichte anschaulich zu vermitteln. Mit originalgetreu ausgestatteten Räumen, Relikten aus der Zeit, Bildern und Tönen wie historischen Filmen über die Zerstörung und den Wiederaufbau von Den Haag, die Vereidigung niederländischer Freiwilliger für die Waffen-SS oder Deutschunterricht für Niederländer.
Die erste Lesson. Zwölf. Nein, nicht 12. Spitz. 12, bitte. Sagen Sie 12.
Am 10. Mai 1940 überfiel die deutsche Wehrmacht die Niederlande und Belgien. Bei der Bombardierung Rotterdams 4 Tage später verlieren 800 Menschen ihr Leben, fast 80.000 werden obdachlos. Eine Fläche von 2,6 Quadratkilometern wurde durch deutsche Bomben dem Erdboden gleichgemacht. Die Niederlande kapitulieren, Königin Wilhelmina flieht mit ihrem Kabinett nach England. Fast auf den Tag genau 5 Jahre wird sie dort bleiben. So lange dauert die Besatzungszeit. Eine Zeit, in der 475.000 junge Niederländer als Zwangsarbeiter nach Deutschland verfrachtet werden. Einer von ihnen ist der Vater von Peter Kosters, der bei AEG in Berlin im Einsatz war, bis er von den Russen befreit wurde und zu Fuß zurück in die Heimat marschierte. Aber trotz traumatischer Erlebnisse verurteilt hat er die Deutschen nie.
Seine beste Freunde sind immer noch die Deutschen geblieben. Und hat er zu mir gesagt, er hatte eine ganz große Verehrung für die deutschen Frauen. Er hat gesagt, die haben die ganze Gesellschaft da gedreht, weil es gab ja keine Männer da. Nur die Zwangsarbeiter waren da und die älteren Leute waren da. Aber er hat immer gesagt, man kann das die normale Mensch, den einfachen Leute, kann man das nicht übel nehmen. Das hat zu tun mit Regimes, mit Diktatoren und so weiter.
Anders als Peter Kosters Vater waren die meisten Niederländer in den ersten Jahren nach dem Krieg nicht sonderlich gut auf die Deutschen zu sprechen. Die Wunden waren tief. Einer von Peter Kosters Nachbarn, ein Doktor, war verheiratet mit einer Jüdin. Wenn sie ihre Familie in Österreich besuchten, fuhren sie durch Belgien, Frankreich und die Schweiz dorthin. Der direkte Weg durch Deutschland war für sie unerträglich, nachdem die Eltern und so viele Verwandte ermordet worden waren.
Ich denke, als Nation kann man ja schuldbewusst sein, aber man soll das auch nicht übertreiben. Nicht Schwamm drüber. Deshalb haben wir auch diesen Bunker, um zu sehen, wie es damals war, um die Geschichte zu erzählen. Aber wir sollten ja auch auf die Zukunft gerichtet sein. Wir sollen sagen, das sollte niemals mehr passieren. Und das sollen wir zusammen bearbeiten. Das ist nicht nur die Aufgabe von den Deutschen, das ist die Aufgabe von jedes vernünftiges Volkes und Nation.
Schon bald nach dem Krieg kamen die ersten deutschen Urlauber wieder nach Scheveningen und mit ihnen das Geld. Doch die Abneigung gegen die großen lauten Nachbarn blieb. Erst Anfang der 2000er Jahre verändern sich langsam die Gefühle. Und auch die Auseinandersetzung der Niederländer mit der eigenen Geschichte.
Es ist nicht eine Wahrheit. Kijk, hier in Nederland had je dus in het begin van de oorlog had je.
Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Hier in den Niederlanden hatten wir während des Krieges eine ganze Reihe wichtiger Widerstandskämpfer. Echte Widerstandskämpfer. Aber das waren nur ein paar. Vielleicht ein paar hundert. Nach dem Krieg hatten wir 1,5 Millionen. Wir haben mehr SS-Leute an die Ostfront geliefert als jedes andere Land. Bei uns wurden die meisten Juden verhaftet. Unser Prinz Bernhard beispielsweise, der war vor dem Krieg Mitglied der Reiter-SS. Nach dem Krieg wurde die SS als verbrecherische Organisation eingestuft. Nur die Reiter-SS nicht, weil das konnten sie natürlich nicht machen. Und das ist nur ein Beispiel.
Die Uneindeutigkeiten, die Zwischentöne des Krieges sind das, was Piet Hoogedoorn interessiert. Er nennt es die graue Vergangenheit. In Scheveningen ist das Hobby des Lebensmittelhändlers allseits bekannt. Und für viele Kriegsveteranen ist er wie ein Beichtvater. Sie erzählen ihm ihre Geschichten, manchmal nur in Andeutungen. Nichts Konkretes außer einem Schuldgefühl. Schuld, mit dem Feind gemeinsame Sache gemacht zu haben.
Irgendwann kam mal einer, der wusste, dass ich mich für die Zeit interessiere. Und der erzählte mir Sachen aus dem Krieg. Er selbst war keiner von den Guten gewesen. Das wusste ich auch. Und er sagte, das darfst du nie meiner Frau und meinen Kindern erzählen, denn die wissen von nichts. So ging man damit um. Fast niemand sprach darüber. Ich habe das nie so gut verstanden, aber man sprach einfach nicht darüber. Die Eltern erzählten auch nie etwas. Es gab die Neigung zu verdrängen, was passiert war. Und das wollen wir hier erzählen, wie es gewesen ist.
Zum Beispiel, dass die Bunker zum Großteil von niederländischen Bauunternehmern und Arbeitern errichtet wurden, die dafür bezahlt wurden. Hunderttausende Männer waren im Einsatz. Auf dem Höhepunkt der Arbeiten waren auf den Baustellen des Atlantikwalls in Europa 500.000 Menschen beschäftigt. Das Ziel war eine uneinnehmbare Festung. Die Invasion der Alliierten konnte der von den Nazis errichtete Schutzwall aber nicht verhindern. Sie erfolgte am 6. Juni 1944 in der Normandie, und nicht am Strand von Scheveningen.
Und ich finde es auch sehr wichtig, hier die Geschichte des Krieges immer wieder zu erzählen, auch an die neue Generation. Denn nur weil wir erzählen über das, was wir an Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, damit können wir, denke ich, neue Fehler in der Zukunft vorbeugen. Also ich finde das wichtig, auch die Geschichte des Krieges immer wieder neu zu erzählen.
Unser Ziel ist, mittels unserem Museum die Verbindung zu machen zwischen der Geschichte, die Kriegsgeschichte und was heute geschieht in der Welt. Wir haben den Migranten. Ja? Es ist nicht von gestern, dass wir das sehen. Immerhin gibt es wieder Kriege. Immerhin gibt es wieder die unschuldigen Opfer. Ja? Das sind die normale Bevölkerung, die sind die unschuldigen Opfer. Und das möchten wir sagen, es soll nicht mehr geschehen.
Überall erinnern noch Bunkers und Versperrungen an die Zeit, die hinter uns liegt.
Überall erinnern noch Bunker und Absperrungen an die Zeit, die hinter uns liegt. Die Deutschen hinterließen auch an unseren Küsten Verwüstung. Aber in unseren Strandbädern kann man nun doch wieder in bescheidenem Maße Sonne, See und Sand genießen.
Der Strand von Scheveningen wurde schon im Sommer 1946, nachdem Hunderttausende Minen in den Dünen, im Sand und im Meer geräumt worden waren, wieder für Badegäste eröffnet. Die Bunker sind erst seit wenigen Jahren zugänglich, als Zeugen der Vergangenheit und der dramatischen Ereignisse jener Zeit.
So, dann sind wir jetzt eigentlich am Ende gekommen dieser Führung und wir hoffen natürlich auch wieder diese Saison viele Gäste begrüßen zu dürfen. Wir haben jeden Sonntag geöffnet, von März bis Oktober und am ersten Sonntag des Monats haben wir auch unsere Bunkeranlagen in Kijkduin geöffnet und auf unserer Webseite kann man das natürlich alles nachlesen.